Sie anfangen oder was?
Na, sie?
Ja, wie du magst.
Ja, okay.
Wie du magst, Alter. Ist ja dein Hört. Ist ja dein Hört.
Herzlich! Herzlich willkommen zu meinem neuen Held, Matthew Perry. Wir sind's wieder, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wir heißen euch willkommen für die nächsten 50 bis 60 Minuten. Für heute haben wir einiges vorbereitet. Wir haben uns eingelesen, eingehört, eingeschaut. Wir haben eigentlich so ziemlich jedes Medium zur Vorbereitung genutzt, das wir kennen. Vor allem auch der Olli hat sich heute extrem gut eingetigert und hat die Autobiografie dieses Helden innerhalb kürzester Zeit sie angehört. Er wird uns dann später nur erklären, ob das die gekürzte Version war oder ob er die Vollversion mit 18 Stunden in einer Zeit von, ich glaube, es waren 3 Tage, sie eine Zeit hat. Aber all das kann er uns erst erzählen, wenn ich ihn an Bord geholt habe. Und das mache ich so mit Olli. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schaust super aus. Freue mich, dass wir wieder meinen Podcast aufnehmen.
18 Stunden, lieber Christian. Oh my God, sage ich da nur. Das wäre mir natürlich viel zu lang gewesen. 9 Stunden hat wirklich gereicht. Vor allem, wenn von den 9 Stunden gefühlt 8 Stunden Gesudere über ein scheiß verfluchtes Drogenleben ist. Und da muss man sich natürlich durcharbeiten. Aber es waren auch sehr, sehr viel spannende und interessante Phasen dabei. Aber es ist... Es wiederholt sich, würde ich mal sagen. Aber da werden wir später dazu genauer kommen. Ich sage mal, heute wird wieder ordentlich abgeliefert. Das habt ihr euch verdient, liebe Hände. Das hast du dir verdient, lieber Christian. Und das hat sich auch unser Held verdient. Weil ich möchte fast sagen, eigentlich möchte ich es nicht fast sagen. Eigentlich, ja, kann man es mit Sicherheit behaupten. Wir sind Matthew Perry Ultras.
Kann man so sagen.
Der Held der Woche.
Wir haben lange im Vorfeld drüber gesprochen. Sind wir Matthew Perry Ultras oder sind wir das nicht? Wir haben uns dazu entschlossen, wirklich all in zu gehen und es zuzugeben. Wir sind Matthew Perry Ultras. Und wir haben uns heute Zeit genommen, um wirklich tief mit euch gemeinsam in das Leben und die Karriere von eben diesem Matthew Perry einzutauchen. Der ja
ein
doch.
Deep Dive wird das.
Der Deep Dive. Danke. Der doch einer der bekanntesten Bitte. Schauspieler unserer Generation, unserer Zeit ist, beziehungsweise war.
Auf jeden Fall. Ihr kennt ihn höchstwahrscheinlich als Chandler von Friends oder vielleicht nur aus dem einen oder anderen Film. Man weiß, er hat kein besonders einfaches Leben gehabt. Er hat seine Dämonen gehabt, aber was da eigentlich dazu geführt hat und wie sehr ihn diese Dämonen belastet haben, das werden wir jetzt in unserem Deep Dive extremst gut erörtern.
Genau, Olli. Und was würde sich da besser eignen, als dass wir in der Kindheit beginnen und in den frühen Jahren unseres Helden? Matthew Langford Perry. Ein Mittelname, den ich so noch nie gehört habe. Langford.
Ja, nicht, ne?
Du auch nicht, Olli?
Na. Ein lustiger Name.
Der, ja, war auch ein lustiger Mann.
Also, durchaus.
Wenn er nicht gerade total abgestürzt war.
Ist. Und depressiv, ja.
Und depressiv und fertig.
Ja.
Matthew Perry für uns wurde am 19. August 1969 in Williamstown, Massachusetts geboren. Ist aber dann nach Ottawa, Kanada gezogen, nachdem sich seine Eltern scheiden ließen. Zieht sich ja durch unsere Helden durch, oder?
Zieht sich extrem durch die Helden durch. Wichtig gleich vorwegnehmen, er hat ja sein Leben wirklich verkackt, wenn man das auf den Punkt bringt, mit seiner Drogenabhängigkeit. Aber ich habe wirklich den Punkt gesucht, der bei Matthew Perry extrem ausschlaggebend war. Weil er wird jetzt geboren, seine Eltern werden nicht lang zusammen sein, und er vermisst seinen Vater. Und er geht relativ früh, er verlässt relativ früh seine Mutter wieder Richtung Amerika zurück, wieder zurück zum Vater. Und er muss allein im Flugzeug fliegen. Er ist, glaube ich, erst 5 Jahre alt oder so. Also zumindest einmal.
Einmal, weil wirklich nach Los Angeles gegangen ist er dann mit 15 erst.
Genau, okay, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber trotzdem, ja. Es gibt eigentlich natürlich schon Situationen, die sehr an zum Nachdenken bringen und die merkwürdig sind. Aber es sind keine Situationen, wo ich mir jetzt denke, das löst was aus, was er nachher sein Leben lang dazu führt, dass er von den Drogen nicht mehr wegkommt.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht, oder ich meine, wir gehen dann später noch auf die Autobiografie genauer ein. Es macht schon den Anschein, als ob das eine extrem ehrliche Autobiografie war, aber vielleicht hat er diesen Teil zurückgehalten. Auf der anderen Seite sind die Other Hand, wie Engländer sagen würden, ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht unbedingt einen großen Punkt geben muss, zwingend. Ja, sowas wie eine Sucht kann sich meiner Meinung nach, und ich bin jetzt da überhaupt kein Experte, ja, aber kann ich mir auch vorstellen, dass sich das so anders einschleicht, dass vielleicht manche Menschen eher zur Sucht neigen, andere das vielleicht viel, viel besser im Griff haben. Du kennst ja die Leute, die hin und wieder beim Fortgehen eine Zigarette rauchen können und dann wieder 3 Monate nicht. Und dann gibt es die jeden Tag dann 40 Zigaretten rauchen müssen und so. Mhm. Also ich glaube, das ist da von der Anfälligkeit her schon einmal Unterschiede geben kann. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Bitte schreibt es uns doch in die Kommentare, was ihr davon hält. Und darum, nach so einem Auslöser zu suchen, macht vielleicht überhaupt gar nicht so viel Sinn. Und das Resultat ist halt dann, dass er dann einfach Zeit seines Lebens an diesen Süchten leidet. Zwar immer wieder mal nüchtern, paar Monate oder ich glaube, mich erinnern zu können, einmal waren es glaube ich sogar 1-2 Jahre, dann war, aber immer wieder halt zurückkommt zur Sucht, zu verschiedensten Substanzen, die er sich einverleibt, aber trotzdem nie glücklich ist in dieser Sucht und das wird immer stärker und es ist dann so eine klassische Spirale und es wird immer schlimmer und irgendwann ist es ja so, dass er nicht mehr drehen kann richtig und ich glaube, gesehen haben wir es alle oder zumindest all jene, die diese Friends Reunion angeschaut haben. Da präsentiert sich ja bereits ein Matthew Perry, der einfach schon ziemlich am Ende ist und vor allem merkst du einen Sprung zwischen ersten und zweiten Tag, also da dürfte auf jeden Fall was gewesen sein, da war er nie mehr nüchtern, ich glaube.
Hast du da nochmal eingeschaut?
Noch nicht, das mache ich dann nach dem Podcast. wie so oft. Nein, also da sieht man, dass er am ersten Tag zwar schon gezeichnet vom Leben, aber ich glaube nur nüchtern auftritt, während dann, glaube ich, in der Nacht von Tag 1 auf 2 hat er sich ziemlich die Kanten gegeben. Mhm. Und dementsprechend sitzt er dann da und er hat viel weniger Redezeit und ja, es tut mir ja fast leid, das zu sagen, aber das wirkt halt dann auch sehr, sehr peinlich und es ist halt zum Fremdschämen und auch, man merkt es auch bei den anderen Friends, dass das denen unangenehm ist, dass ihr Freund und treuer Wegbegleiter so da hängt dann an so einem wichtigen Tag.
Das ist,
so habe ich in Erinnerung.
Das habe ich jetzt gar nicht mal so extrem genau in Erinnerung, aber das ist sehr interessant, ja. Seine Eltern, hast du da zu denen auch was aufgeschrieben? Ich habe mal gemerkt, sein Vater ist Musiker gewesen. Da beschreibt er ja ganz nett, wie sie sich kennenlernen. Die Mutter ist Miss gewesen, oder? So, hat eine Misswahl gewonnen, amtierende Miss irgendwas in Kanada da, in der regionale Miss. Mhm. Und er beschreibt beide als unglaublich schön.
Ja, darum interessanterweise, er ja nicht. Oder mag man dann nicht glauben, dass zwei schöne Menschen dann auch ein schönes Kind kriegen, aber es geht offenbar nicht immer auf.
Na gut, er hat es halt leicht gehabt, Christian, das darfst du nicht vergessen. Er hat natürlich sehr gut aussehende Partnerinnen und Partner gehabt in Friends, hauptsächlich, wo man halt auch vergleicht. Und er spielt natürlich auch einen Charakter, der jetzt nicht der große
Womanizer
ist, im Gegensatz zum echten Leben. Und eher so ein Anti-Held. Wobei, ich habe jetzt schon mir ein paar alte Friends-Clips angeschaut, quer durch die Staffeln. Und in der ersten Staffel oder in die Phasen, wo er eben nicht aufgeschwemmt und von der Sucht gezeichnet war oder abgemagert, ist er schon ein fescher Bursch. Das muss man schon sagen. Also er hält das schon mit, ganz am Anfang.
Das ja, er hält mit, aber wenn du jetzt sagst, ein gut aussehender Musiker und Schauspieler und eine Miss irgendwas, Kanada, hätte ich mir gedacht, dass da ein bisschen mehr geht. Aber das ist ja nur wieder mal einfach, ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters,
ja, wenn man
so schon sagt. Was er auf jeden Fall gemacht hat, ist, dass er in Kanada, er war ja nicht lange in Kanada, Olli, wie du gesagt hast, was er da ganz viel gemacht hat, war Tennis spielen.
Er war am Platz, liebe Leute.
Er war für am Platz und da sind wir einfach wieder ja, miteinander auf einer Ebene. Wenn ich das so sagen kann. Ja? Da treffen sich unsere Interessen. Er war im Gegensatz zu mir in der kanadischen Jugendrangliste und hat dort beachtliche Platzierungen erreicht, ist dann mit 15 nach Los Angeles zu seinem Vater gezogen, um seine Schauspielerkarriere zu verfolgen, hat dort auch ganz viel Tennis gespielt und war aber dann relativ schnell und flott wieder am Boden der Tatsachen. Er hat geglaubt, er kommt als Top-Tennisspieler an, ist aber dann draufgekommen, dass das Level vor allem in Kalifornien nur mehr ganz, ganz anderes ist. Das heißt, da war er plötzlich unter ferner Liefen und weit weg von beachtlichen Platzierungen.
Ja, das ist extrem interessant und macht ihn wahnsinnig sympathisch, dass der so viel am Platz war. Und ich habe dann eine Theorie entwickelt, Christian. Und zwar,
ja.
Er ist ja relativ lang trotz diesem unfassbar intensiven Drogenkonsum. Relativ lang hat er ja durchgehalten, kann man eigentlich sagen. Auch wenn er uns mittlerweile verlassen hat. Aber viele andere wären da bei den Mengen, die er konsumiert hat, wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, Ende 20 gegangen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist es doch das, dass er ein guter Sportler war und seinen Körper gut trainiert hat und auch eine Beziehung zu seinem Körper ein bisschen aufgebaut hat, sodass er dann zumindest mal nicht ins Heroin reingerutscht ist, zum Beispiel. Weil es vielleicht nicht seinen Körper nicht antun wollte oder weil er Angst davor gehabt hat. Das kann schon, finde ich, mit dem Sport da zu tun haben. Körperempfinden.
Ich meine, er hat ja auch andere Sachen, die dem Heroin sehr ähnlich sind, sehr wohl konsumiert, ja, andere Opiate oder künstlich hergestellte Opiate, nimmt er in seiner Biografie aber Bezug darauf, dass er einfach Angst gehabt habe vor Heroin und das war einfach so eingebrannt in sein Gehirn, dass er nicht einmal in den ärgsten, tiefsten Phasen seiner Sucht jemals da einfach ja, ein Heroin genommen hat.
Darf ich dir mal was fragen, lieber Christian? Wenn du jetzt das Buch dir eingezogen hast, wie viele Stunden erstens mal hast du gehört?
Ja, ich habe die lange Version gehört. Puh,
geleck.
Ja, darum habe ich es auch, ich habe nur 44 Minuten, ich habe es dann irgendwann, habe mir gedacht, das reicht jetzt.
Ja, okay. Was sind deine Emotionen und deine Gefühle jetzt, nachdem du das Buch gelesen hast? Zum Matt LeBlanc, hätte ich schon fast gesagt.
Zum Matt LeBlanc?
Ja. Was sind deine
Gefühle zu ihm? Gefühle kann ich, oder ich habe einfach mehr Fakten. Ja, ich weiß mehr über sein Privatleben. Aber jetzt Emotionen, Gefühle habe ich jetzt deswegen nicht weniger.
Na, ist er für dich nach wie vor der lustige Chandler und dieser ja. Stand-up-Comedian, auch wenn er jetzt nie ein Programm
ja.
hat, aber oder dieser
ja.
Slapstick-Typ? Oder ja. ist er einfach das arme Wirstl? Ja.
Nein.
Beides.
Nein. Ja. Nein. ich kann das trennen und ich will mir auch den Chandler nicht nehmen lassen, diese Rolle des Chandlers. Das trenne ich jetzt. Einfach für mich habe ich nicht aktiv beschlossen, aber gelingt mir anscheinend.
Das ist schön.
Geht es dir anders? Kannst du Friends gar nicht mehr so sehen wie früher?
Naja, nachdem so ich das Buch vor, glaube ich, 4 Tagen oder Mitte letzter Woche angefangen habe und innerhalb von ein paar Tagen jetzt durchgehört habe, ist es natürlich gar nicht möglich gewesen, mich besonders intensiv auf Friends einzulassen. Aber die paar Sachen, die ich mir angeschaut habe, die habe ich jetzt schon mit dem Auge betrachtet, dass mich interessiert hat, okay, er schreibt zwischen der, also in der, weiß ich nicht, 4. Staffel ist ihm besonders schlecht gegangen oder so und man merkt halt genau, also das weiß ich jetzt nicht genau, was wirklich die 4. war.
Ja, aber übrigens, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, ganz oft zwischen den Staffeln, bei manchen während der Staffel in Rehab.
Ja, genau. Okay. Und man sieht ja, das hat man ja als Betrachter und Beobachter der Serie immer schon gemerkt, okay, er ist einmal aufgeschwemmt und
ja, aber das habe ich nicht mit einer Sucht verbunden. Dass er Gewichtsprobleme, ich habe mir gedacht, okay, er hat einfach, nein, ich habe mir gedacht, ja, hat er mehr gefressen.
Na sicher. Muss.
Vielleicht hat er mehr getrunken und da hat er sich wieder zusammengerissen. Mir war also damals nicht klar, dass der ein so großes Problem hat.
Ja. Was auf jeden Fall sagt, um auf den Punkt zu kommen, wann er abgemagert ist, dann ist er drogenabhängig und wenn er aufgeschwemmt ist, ist er alkoholabhängig. Und ja, und manchmal geht es ihm auch häufig gut. Oder beides.
Ja.
Ja. Aber lass uns weitermachen. Seine Mutter vielleicht noch ganz interessant, gell? Die hat ja einen Premierminister dann einmal, einen späteren Premierminister, glaube ich, geheiratet.
Ein Nachrichtensprecher.
Ja. Oder war es mit dem Zaun, mit dem Premierminister und dem Nachrichtensprecher? Den hast du dann geheiratet.
Perry hat fünf Halbgeschwister. Aus der Ehe mit dem Nachrichtensprecher.
Ja.
Ja. Na gut, gehen wir zurück zu seiner Karriere mal. Zum Beginn seiner Karriere. Er hat im Fernsehen relativ schnell überzeugen können, vor allem mit seinem komödiantischen Talent. Er hat einige Gastauftritte gehabt in Fernsehserien. 1987 hat er in dem Fernsehfilm Morning Maggie gespielt. Und er hat eine Hauptrolle in einer Serie gehabt, die hat geheißen Second Chance. Hat er danach, nimmt wieder Bezug, Second Chance. Ist auch witzig, dass gerade er da eine Hauptrolle spielt und der hat nicht eine Second Chance, sondern weiß nicht wie viele 100 Chancen in seinem Leben schon gehabt. Sagt irgendwann einmal rückblickend in der Biografie, was ich euch auch noch als Mehrwert gerne mitgeben möchte. Ich habe mir das Original gekauft, also weil ich gesehen habe, dass es Matthew Perry selber liest. Und also so am Anfang dachte ich, okay, ja, Matthew Perry hört sich ganz anders an als bei Friends. Ich meine, man erkennt die Stimme, aber er ist ja extrem anders drauf und hat mir gedacht, okay, ja, ist das vielleicht so ein Hörbuch einlesen, was ganz, ganz anderes ist, einfach als jetzt auf der Bühne bei Friends zu stehen zum Beispiel oder vor einer Kamera. Hab dann aber ein paar Tage später ein Interview gesehen, wo er dieses
Buch präsentiert und auch das Hörbuch, und da nimmt er dann wieder Bezug auch auf dieses Einlesen des Buches und erzählt halt, dass er da voll süchtig war. Also der war voll drauf, während er dieses Buch eingelesen hat.
Und das erklärt... Das verstehe ich aber auch bei 15 Stunden Lesen. Also da lässt er den, glaube ich, auch irgendwie abschießen.
Nein, ich glaube, es waren 2 Tage, okay, hat er gesagt. Okay. Oder 3. Mehr hat er nicht gelesen. Und war aber, ich glaube, angesoffen, während er das gelesen hat. Und dann danach meinte ich halt, das manchmal auch zu hören.
Mhm, das ist interessant.
Obwohl er sehr gut kaschieren hat.
Ich kann euch auch einen Mehrwert mitgeben, und zwar... dass ihr das Buch gar nicht auf Audible kaufen müsst, sondern ihr könnt es euch auf Deutsch auf Spotify gratis anhören. Und nur dazu kompakter. 9 Stunden, finde ich, reicht in dem Fall auch um.
Er war halt nicht von ihm persönlich gelesen.
Aber von wem anderen persönlich gelesen. Auch einer sehr schönen Stimme.
Ja, von Rainer, wie heißt er? Euer Lieblingssprecher?
Rainer Brandt.
Rainer Brandt.
Ja, der ist nicht unbedingt. Nein.
Und wie heißt der, der in Himmel spricht? Nicht. In den Hörspielen?
Norbert
Langer. Oder in Magnum? Norbert Langer. Ich finde, Norbert Langer sollte mehr Hörbücher lesen. Lebt er noch?
Der lebt noch, ja.
Ja.
Einer der wenigen Masters of the Universe Stimmen, die noch leben.
Er war eine der schönsten für mich.
Absolut.
Die absolut beruhigendste Stimme. Noch deiner, lieber Freund.
Ja, aber natürlich war es mein Podcast-Universum, dass du die führende Stimme von allen Podcasts bist.
Das muss man. Es ist extrem lieb von dir. Vielen Dank,
Uli. Es ist so. Ist gar nicht gelogen.
Danke.
Ja. Du hast nicht nur eine schöne Stimme, auch so väterlich und ein bisschen heilsamer.
Danke, das ist ein sehr schönes Kompliment. Ja.
Apropos väterlich, der Vater, dem hat er ja nachgeeifert, beruflich, gell? Weil er war ja zuerst, war er ja Band und dann war er ja Schauspieler.
Dann war er Schauspieler, ja.
Ja, genau, da haben sie sich ein bisschen gematcht um die Rollen. Und aber er hat ihn immer unterstützt. Aber er war auch Alkoholiker. Das ist vielleicht auch ein entscheidender Umstand.
Ja, es kann sein. Vielleicht sollte man überhaupt einmal einen Podcast machen über Sucht, über Süchte. Tauchen wir da mal ein bisschen ein? Vielleicht.
Ja.
Lasst euch überraschen.
Wodka.
Wir haben ja nur einiges an True Crime für euch vorbereitet.
Was haben Sie
mal
getrunken? Wodka? Ja, voll gern. Und ich möchte gern, dass du bald wieder mal einen Präsidenten machst. Obama vielleicht.
Obama? Ist Obama nicht fad?
Er soll zu gescheit sein, sagt der Matthew Perry. Das war der gescheiteste Mensch, dem man jemals begegnet ist.
Nee, es kann eh sein.
Ja.
Ich bin ihm persönlich nie begegnet, darum kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen.
Ja, Gescheitheit schließt ja Fadheit nicht aus, muss man dazu sagen.
Nein.
Man kann ja extrem gescheit sein und trotzdem unglaublich fad.
Voll.
Ja.
Aber man kann auch fad sein und dumm.
Das stimmt. Ja. Man kann auch lustig sein und gescheit und lustig sein und dumm.
Ja.
Man kann auch
aber kann man
sein.
Lustig und fad sein?
Oh.
Vielleicht nicht zum selben Zeitpunkt, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man auch lustig und fad sein. Ich glaube, ich bin manchmal lustig und manchmal bin ich fad. Beziehungsweise auch das ist wieder von Person zu Person unterschiedlich. Du findest mich lustig, aber ich kenne Leute, die mich fad finden.
Okay. Wen denn zum Beispiel?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Das darf mich aber wirklich interessieren. Schreib das in die Kommentare bitte, Christian, wer die fad findet. Und lass mich vorher nur eine ganz wichtige persönliche Frage stellen. Hast du deine Bundeswehrmarken noch?
Ja, ich bin draufgekommen, bei der Durchsicht von meinem Klumpert, dass ich es noch habe. Ich glaube, sie war sogar so beim Wehrbuch so dabei irgendwie.
Ja.
War dann aber überrascht, dass da steht ja die Blutgruppe oben, glaube ich.
Bestimmt.
Und irgendeine Nummer. Mhm. Und dass das überhaupt nicht meine Blutgruppe ist. Und dann habe ich mich so erinnert ans Abrüsten. Und ich glaube, ich habe das damals getauscht mit einem damals super Kameraden, so als Zeichen der Verbundenheit, haben uns dann, glaube ich, beim Abrüsten die anderen, also haben wir das einfach ausgetauscht. Okay. Glaube ich, mich erinnern zu können.
Witzig, ja. Na, ich habe meine jetzt wieder gefunden, nach so langer Zeit, nach 25 Jahren. Und habe mich gewundert, dass ich es noch habe. Ja. Und jetzt ziehe ich es gerade, weil ich habe es da, vor mir habe ich so ein paar Medaillen, und die, was ich auf einen Haken gehängt habe. Und da hängt es dabei. Aber gut, das nur so nebenbei. Wie schaut es mit Matthew Perry aus? Den, seine...
Na, eins kann ich nur dazu sagen.
Meine Matty.
Du weißt, Bundesheermarken. Du weißt, ich habe mich eine Zeit lang für so Familienforschung interessiert. Mhm. Und da bin ich unter anderem auf den Bruder meiner Oma gestoßen, der in Weißrussland im Krieg verstorben ist. Ja, wie so viele.
Ja.
In einer sowjetischen Großoffensive, Baburysk oder so, glaube ich. Und ist dann Zeit seines Lebens, hat der, weil der nicht gefunden wurde, wird das dann als verschollen, glaube ich. Oder ist das dann gekennzeichnet worden und also den Eltern und Hinterbliebenen dann vermittelt worden. Und eben im Zuge dieser Familienrecherche habe ich mir das einmal genauer angeschaut und war dann auf einigen Seiten unterwegs, die sich mit so Kriegergräberpflege auseinandersetzen. Ja, und da bin ich drauf gekommen, okay, es gibt so Massengräber, wo dann viele einfach reingekommen sind, aber man weiß keine genauen Zahlen oder wer das war oder von den meisten nicht. Und dann habe ich vor ein paar Wochen ein E-Mail bekommen, eben von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißen, Volksbund oder so, irgendwie so ähnlich, dass eben erst ein Abkommen gibt mit Weißrussland, dass da ein Grab, also dass die umgebettet werden dürfen, ein Massengrab umgebettet in so offizielles, in einen offiziellen Soldatenfriedhof. Und es ist aber ziemlich unter Zeitdruck und die haben eine kleine Spende gebraucht. Und die schicken jetzt hin und wieder einfach Updates, wie viele Soldaten jetzt auch dann identifiziert wurden. Anhand eben dieser Marke, die du jetzt da vor dir hin, also die haben eigene gehabt, ja, aber auch von so einer Erkennungsmarke. Das fällt mir dazu ein. Das war ein extrem langer Exkurs, der vielleicht langweilig war. Aber für mich irgendwie nicht, weil irgendwie würde ich es ja cool finden, wenn die da jetzt die Erkennungsmarke meines Großonkels finden würden.
Mhm.
Und das dann quasi der Körper
überstellt wird.
Irgendwie am Namen zugeordnet werden kann oder so. Überstellt wird er nicht, der kommt er dann in so einen Soldatenfriedhof. Mhm. Irgendwo in Weißrussland hin, ja.
Ja, wie viel Körper wird da noch da sein?
Ja, ich glaube, Gewebe ist wenig, aber wahrscheinlich Skelett.
Naja, halt uns da bitte
oder auf keine den Ahnung,
Laufenden, ich weiß lieber Christian. Ja. Sehr, sehr spannend und bei Gott nicht fad.
Okay,
ja.
Super.
Sehr, sehr spannend ist ja da beim Matt LeBlanc weitergegangen und auch beim Matthew Perry. Beide haben sich nämlich für eine Sitcom beworben und beide haben die Rolle gekriegt. Und Christian, wie ist es dazu gekommen, dass er zu dieser Rolle gekommen ist? War das ein Home Run oder war das auf dem letzten Abdruck? Oder soll ich das erzählen?
Vielleicht erzählst es du.
Ja. Ich kann das natürlich erzählen, weil ich habe sie auf Deutsch gehört, ich habe alles gut verstanden, von einer Stimme, die ja überhaupt nicht betrunken war, glaube ich halt zumindest. Es war so, er erzählt anfangs viel über seine Freunde von damals, dass sie so viel Gaudi gehabt haben, dass unfassbar witzig waren alle miteinander, und er sagt, er selber findet sie wahnsinnig witzig, er stellt sie überhaupt, also können wir dann noch ein bisschen reden, wie wir die Person jetzt einschätzen. Ah, ja. Das ist nämlich ja Nach der Biografie weiß ich das nicht so recht, ja, ob er mal hundertprozentig sympathisch eigentlich ist. Auf jeden Fall sagt er halt über sich, dass er extrem witzig ist, aber seine Freunde waren nur witziger. Und die haben auch alle begonnen, Schauspieler zu werden oder wollten Schauspieler werden. Und das zieht sich über ein paar Jahre und sie haben halt immer viel gesoffen und sind halt immer in Bars gegangen und haben immer Mädels aufgerissen. Ein zentrales Thema, auch nicht nur das Trinken und die Bars, sondern eben auch die Frauen, da wirst du dann noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und letztendlich ist der Clou des Ganzen, dass sein aller, aller, allerbester Freund die Rolle schon gekriegt gehabt hat, aber eine zweite Rolle nur gekriegt hat, die auch irgendwas so ähnlich geheißen hat. Best Friends oder irgendwas. Und das andere war, Friends hatte damals Friends Forever.
For Life.
Friends for Life geheißen. Und ja, der Matthew Perry wollte die Rolle eben selber sehr, sehr gern, weil er gewusst hat, dass Chandler Bing ihm auf den Leib geschrieben wurde oder geschnitten ist, weil er selber genauso ist wie der, sagt er halt. Einfach auch so ein ironischer Typ, der immer den letzten Locher haben will und der sich eh immer ja, eher mit Ironie drüber rettet und so. Und letztendlich hat der Freund die Rolle abgelehnt und hat die andere Rolle angenommen. Warum er das dann gemacht hat, vielleicht hat er sich auch gedacht, dass der Matthew Perry besser für die passen würde, oder war es einfach ein Griff ins Klo, wahrscheinlich eher das Weitere, weil das eine ist nichts geworden. Und dadurch hat er überhaupt wieder die Möglichkeit bekommen und ist dann genommen worden. Und ja, andere Umstände hat es auch noch gegeben. Er war gefangen in irgendeiner, weil ihm die Kohle ausgegangen ist, hat er irgendeine völlig blödsinnige Serie angenommen, wo es um irgendwelche Aliens gegangen ist, die, ich weiß nicht, Krankenschwestern sind oder irgendwas ähnliches.
Hört sich aber verdammt gut, ist ein guter Plot.
Absurdes Thema, aber ja, es hat sich nicht durchgesetzt. Und da war er aber im Vertrag drinnen und hat nicht aussehen können, aber die Serie ist Gott sei Dank auch noch rechtzeitig abgeschafft worden, um dann ja für Friends wieder frei zu sein. Also da haben sie wirklich ganz, ganz viele Dinge zu seinen Gunsten entwickelt. Aber das ist natürlich eh oft so.
Das ist oft so, das muss wahrscheinlich auch so sein. Sonst schaffst du diesen internationalen Durchbruch nicht so. Ich glaube mal, dass da nur Talent nicht ausreicht. Es war auf jeden Fall so, dass dann von 1994 bis 2004 Friends gelaufen ist, sehr erfolgreich gelaufen ist, 237 Folgen waren das. Das wäre was für einen Schädel, jede Folge zu reviewen. Ja,
ja,
eine, der Freundeschädel. Freundeschädel, oder vielleicht fällt euch noch was ein, das ein, statt Schädel. Mhm.
Gibt es übrigens natürlich, das, aber,
ja, eher, aber nicht von
empfehlenswert.
Euch.
Sehr langweilig.
Ja, nicht von euch.
Nicht von uns.
Und ja, die Rolle hat ihm auf jeden Fall weltweit Anerkennung gebracht und auch eine Emmy-Nominierung. Er hat aber nicht nur Friends gemacht, er hat sie aufgrund seiner Sucht, wie er immer wieder in der Autobiografie erzählt, durch Arbeit aus dieser Misere bringen wollen und hat seinem Agenten ganz oft gesagt, komm, bring mir Filme, ich möchte das und das noch machen. Und eines seiner größten Ziele war, genauso wie sein Vorbild Michael J. Fox, gleichzeitig einen Nummer 1 Hit im Kino und einen Nummer 1 Hit mit einer Serie im Fernsehen zu haben. Und ich nehme es jetzt einmal vorweg, aber auch das ist ihm gelungen, dem Matthew Perry. Am Höhepunkt seines Erfolges.
Okay. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, während ich das gehört habe, dass er eine Geschichte, eine Sauftour-Geschichte mit Michael J. Fox erzählt, aber die ist nicht gekommen leider, weil umgekehrt in der Michael J.
Fox-Bio
gibt es eben schon die Begegnungen in der einen oder anderen Bar oder Nacht.
Naja, und die gibt es halt in der Langversion auch.
Okay, jetzt fällt mir wirklich da aber alles
im
Schuppen von den Augen.
Ja, war eine meiner Lieblingsgeschichten von Bar-Szenen ist die mit M. Night Shyamalan, oder wie der Shyamalan, der Regisseur von The Sixth Sense, sagte der was?
Ja, ja.
Das war ja eine lange Zeit so als Wunderkind, Regie-Wunderkind und so gehandelt worden und hat ein paar gute Filme gemacht. Und er sitzt
in einer Bar. Übrigens auf Englisch wie auch auf Deutsch das gleiche Wort.
Wie?
Wunderkind ist auf Englisch und auf Deutsch
das gleiche
Wort.
Ja. Genau.
The Wunderkind.
Auf jeden Fall, er sitzt in einer Bar mit einem Freund und dann kommt eben der von ihm verehrte M. Night Shyamalan. Schau mal nach, Olli, wie der wirklich heißt. Bitte recherchiere das so nebenbei, während sehr ich diese gern. Geschichte erzähle. Ist jetzt unangenehm, aber da müssen wir durch, liebe Hände, okay? Der kommt auf ihn zu und er kennt auch Matthew Perry. Der fühlt sich dadurch wieder extrem gehypt und ist ja Erfolg gewohnt und denkt, hey, der M. Night, der kennt mich. Und er verbringt wirklich einen wunderbaren Abend mit dem, ja, yeah, der Perry sagt da ganz oft so, ja, hey, wir müssen irgendwann einfach einmal was miteinander machen. Und sie ziehen in andere Bars weiter. Der eine Freund von Matty hat sich da schon verabschiedet gehabt. Sie sind in irgendeiner anderen Bar. Und der M. Night
M. Night Shyamalan
geht aufs WC, ja. Und während dieser Zeit kommt wiederum ein anderer Bekannter von Matthew zum Tisch.
Und der erzählt ihm,
was für einen wunderbaren Abend der gerade mit einem seiner Lieblingsregisseure da verbringt und wie geil das nicht ist. Und sie sind dabei und sie werden miteinander arbeiten und er sieht sich schon als ein super Kinostar, alle. Ja. Mm, yeah. Und dann sagt ihm dieser Bekannte von ihm, nein, das ist nicht der M. Night. Sondern hat sich herausgestellt, es war nur irgendein anderer Inder. Aber der Perry war so benannt, ja, wie man sagt, dass er das nicht erkannt hat und mit irgendeinem Inder, weiß ich nicht, 5-6 Stunden gezecht hat.
Unglaublich. Unglaubliche Geschichte, wirklich. Bevor du auf die Filmkarriere zusteuerst, noch zwei Geschichten aus Friends, die er erzählt hat. Das erste ist, dass er extrem auf die Jennifer Aniston gestanden ist.
Wer nicht.
Ja, aber er war wirklich wahnsinnig verliebt. Sie ist ja die Einzige, die er vorher schon mal kennengelernt hat. Und er hat sie nie interessiert. Aber er hat sie am Anfang sehr schwer getan, weil er so in sie verliebt war. Und er hat ihr das, glaube ich, auch gesagt oder so. Und dann war das ein bisschen unangenehm. Und das hat er dann erst im Laufe der Zeit wieder abbauen müssen, dass er es einfach, ohne dass er sich blöd dabei vorkommt, anschauen Kinder hat mehr als 5 Sekunden. Und das Zweite ist, dass der David Schwimmer in den ersten Staffeln sicher der Charakter ist.
Der Schwimm-Dave.
Der am meisten Aufmerksamkeit kriegt. Und der hat auch als erstes einen Film draht und hat sich da noch außerhalb der Serie als erstes mit diesen Dingen beschäftigt. Und Dinge, Aufträge entlang gezogen. Der hätte eigentlich sagen können, hey, ich bin der größte Star und ich will die meiste Kohle. Hat er aber nicht. Und das ist doch sehr cool. Das wird es dann im Schwimm-Dave Podcast, wird es das so genau erfahren.
Er hat gesagt, nein, ich glaube, man könnte schon voraus. Achso, du machst das, erzählst es eh.
Okay. Jetzt ist. Er hat gesagt, nein, ist nicht. Alle müssen gleich viel verdienen, weil wir sind Friends. Und das hat er dann natürlich in der 10. Staffel alle 1 Million gebracht.
Bisschen mehr sogar.
Pro Folge.
Und so war das, aber das war ja nicht das Einzige, was Matthew Perry verdient hat. War ja eine ziemlich florierende Filmkarriere ebenfalls am Start gehabt. Und hat irgendwann einmal gemeint, ja, dass er so 80 Millionen schwer war. Oder 90. Dollar. Und darum hat er auch extrem viel ausgeben können. Hm. Täglich. Für Drogen. Mehrere tausend Dollar manches Mal. Hm. Kurz zur Filmkarriere. Losgangen ist es. Also, nein, machen wir so. Ich erzähle euch jetzt einfach einmal über die bekanntesten Filme. Die meisten werdet ihr ohnehin kennen. Fools Rush in 1997 schon. Herz über Kopf hat der auf Deutsch im Zweittitel geheißen, ist ein Rom-Com mit Selma Hayek, die damals auch schon extrem beliebt und bekannt war. Dann wirklich ein großartiger Film, The Whole Nine Yards. Keine halben Sachen auf Deutsch im Jahr 2000, gemeinsam mit einem Helden von Matthew Perry und einem der größten Schauspieler dieser Zeit, würde ich sagen, nämlich Bruce Willis.
Mhm. Gerüchte besorgen ja, dass in Meth gefragt haben, hey, was hältst du eigentlich davon, wenn der Typ mit der Glatzen da mitspielt? Und der Matthew hat gesagt, ich glaube, Bruce Willis.
Und das hat er 4 Jahre später dann noch einmal gesagt, bei The Whole 10 Yards, bei Keine halben Sachen 2.
Ja.
Stimmt's?
Ja, so ist es. Er sagt, dass er den Bruce Willis, dass er mit ihm gewettet hat, dass der erste Teil ein Erfolg wird. Und zwar, weiß ich nicht, was für einer, aber ist wurscht, auf jeden Fall mehr als der Bruce.
Das war sein Nummer 1 Hit. Genau. Das war dieser Nummer 1 Hit im Kino, der dann gleichzeitig mit Friends.
Genau, und er hat die Wette gewonnen und deswegen hat der Bruce Willis auch bei Friends Gastauftritte haben müssen. Das war der Wetteinsatz.
Zweiter Teil ist allerdings extrem schlecht angekommen, ist gefloppt bis zum Gehtnimmer und hat keine der beiden Karrieren wirklich zerstört, aber sie haben sich dann entschieden, keinen dritten Teil mehr zu machen. Da gibt es noch 17 Again, vielleicht hat den jemand gesehen, Back to High School, man weiß schon ungefähr, was da auf einen zukommt. Almost Heroes, 3 to Tango, The Kid, Cameo-Auftritt gehabt im Bruce Willis-Film von 2000. Dann nur einige Independent-Filme hat er ebenfalls noch gemacht, aber das war es dann im Großen und Ganzen mit der Filmkarriere. Sein privates Leben war sehr, sehr herausfordernd. Er schildert oft einfach so in dieser Autobiografie Tage von ihm und den hohen Alkoholkonsum, den er wirklich hat. Und damit meine wirklich hohen Alkoholkonsum, weil wenn das stimmt, war das dann schon so, dass das manchmal bis zu 2 Flaschen Wodka am Tag sein konnten. Was natürlich eine unglaubliche Menge ist, dass du da noch stehen oder arbeiten oder irgendwas machen kannst, ja. Und dass den nächsten Tag dann wieder so bestreitest, dass du mindestens, oder er hat so gemacht, mindestens die gleiche Menge, wenn er dann sogar mehr noch draufgelegt hat, dass das irgendwie wieder gegangen ist. Und so ist es einfach diese Spirale, die ich vorher schon erwähnt habe, einfach immer weiter nach unten gegangen. Er hat 17 Magen-OPs gehabt, war, ich glaube, waren das 75, weißt du es noch alle, oder 79 Mal in einer Entzugsklinik, in verschiedensten, also das war ständig, das hat zum Leben gehört. Es hat ihm ja Zeit gegeben, da war er tablettenabhängig, hat auf verschiedenen Wegen dann versucht, an diese Tabletten zu kommen, also über verschiedene Ärzte, denen er mehr zahlt, dass sie mehr verschreiben, am Schwarzmarkt, dann hat er zeitlang ein Hobby gehabt, wo er sich Häuser angeschaut hat, ja, wo er in der Früh aufgestanden ist und so zu Hausbesichtigungen gefahren ist und oben im Badezimmer dann geschaut hat oder irgendwo einen Medikamentenschrank findet, um dann seine Tabletten zu bekommen. Hat nie dann alle rausnehmen können, hat immer dann nur ein paar genommen, hat er nur in andere Häuser fahren müssen. Also es war so ein Fulltime-Job, eine Zeit lang für ihn einfach das zu bedienen, was sein Körper da gebraucht hat. Und das zieht sie im Buch dann schon ziemlich lang hin. Also da ist das lange Buch jetzt nicht unbedingt dann ein Gewinn, muss ich auch sagen, weil das zieht dann schon ein bisschen runter, weil es immer, ja.
Nein, es ist ein Wahnsinn.
Geht wieder viel um Frauengeschichten. Da wieder und did not get laid a lot oder so. Und dann wieder voll und dann wieder.
Ich muss auch gestehen, ich habe mich am Schluss schon gar nicht mehr auskennt eigentlich, weil er schreibt halt dann immer wieder davon, dass er clean worden ist und dass er mit dem Trinken aufgehört hat und dann mit den Tabletten aufgehört hat und am Schluss sogar mit dem Rauchen aufgehört hat. Aber gleichzeitig schreibt er oder sagt er, dass er eigentlich auch sofort immer wieder angefangen hat und rückfällig geworden ist und dass er massiv inkonsequent war und dass er eigentlich überhaupt nicht zart hat, clean zu werden. Bis ganz am Schluss, wo ihm der Darm geplatzt ist, was natürlich dann körperlich ihm zum Wrack gemacht hat, ja, weil er nur noch eine OP nach der anderen gehabt hat und die ganze Zeit mit irgendeinem Sackerl voller Kacke herumgerannt ist. Und da denkst du halt dann vielleicht mal ein bisschen mehr drüber nach.
Ja, ja, aber dennoch ist ja danach nach seinem Tod bei der Autopsie festgestellt worden, dass auch Substanzen im Blut waren. Aber das ist in den USA, glaube ich, nicht so einfach, weil, also da gibt es ja diese Trennung, glaube ich, zwischen diesen verschreibungspflichtigen Drogen und den illegalen. Und es sind ja die verschreibungspflichtigen Drogen, die verschreiben ja unglaublich arge Tabletten.
Ah, das ist ja natürlich die, ein Teufelskreis.
Die man in Österreich ja nie so kriegen würde, wahrscheinlich. Ja.
Genau, und natürlich, wenn du so körperlich so marot bist, dass du Operationen brauchst, dann wirst du natürlich auch wieder in Narkose versetzt und kriegst du auch wieder Schmerzmittel und Tabletten. Und das solche Sachen können dann schon wieder Auslöser sein für so Schwersüchtige, wie es er war.
Ja.
Also das ist halt.
Und sein letztes Foto, das es von ihm gibt, ist, da sitzt im Whirlpool auf seiner Terrasse.
Ja.
Und ein paar Tage später, am 28. Oktober 23, ist er dann in Los Angeles verstorben. Und jetzt möchte ich die Überleitung kurz noch bringen zu was Positivem. Heute ist mein Wim Spa angekommen. Mm. Der ist immer bald, wenn es kühl genug ist, auf der Terrasse aufstellen werde, wo ich dann endlich zu Hause jederzeit Eisbaden kann, wann immer ich das will.
Ist es denn die Möglichkeit? Darauf freue ich mich schon sehr. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Du bist ein Asket mittlerweile geworden. Ja. Gehst den richtigen Weg, mein Freund. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Das finde ich super. Weiter so.
Ja, du kannst dich gern reinhauen, wenn es wieder
mal. Ich hau mich fix einmal rein. Das ist einmal ganz sicher auf meinem Plan vermerkt. Auf meinem Wochenplan. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Das Buch, weil ich habe es ja zu Ende gekriegt, weil ich mir ja 9 Stunden gespart habe von 18. Und die letzten 15 Minuten, sage ich jetzt einmal, sind natürlich sehr, also nicht natürlich so, sondern sind sehr versöhnlich, wo er nochmal in Dankbarkeit zurückschaut, wo er sich ein bisschen ins wo er Kraft aus der Religion auch, zieht oder von Gott zumindest, wo er zu Gott gefunden hat, vielleicht sagt man so am ehesten, das sagt er ja auch, dass das für ihn immer ein bisschen ein Problem war, dass er keinen spirituellen Ankerpunkt gehabt hat, wie viele andere, und dass er sehr, sehr dankbar darüber ist, das Leben wieder zu gespüren, weil er halt weg ist von dem ganzen Scheiß. Und wobei irgendwie auch gleichzeitig dann wieder sagt, dass er doch dann auch wieder zumindest zum Rauchen und so angefangen hat. Aber ja.
Das ist dieses Verwirrende, das du vorher kurz vor ein paar Minuten angesprochen hast. Das ist mir auch so gegangen. Ich habe es dann oft einfach auf darauf bezogen, ja, dass es auf Englisch war, dass teilweise vernuschelt war, dass ich abgelenkt war im Auto. Zum Beispiel, ich habe viel beim Autofahren dann gehört oder so. Und dass ich einfach nicht aufmerksam genug war. Aber wenn du auch sagst, dass das auch im Deutschen so war, dann ist das einfach verwirrend.
Mhm.
Konfus geschrieben.
Konfus, ja.
Und was anderes willst du denn erwarten?
Ja, genau. Es ist so geschrieben, wie man eben das erwarten kann von einem Süchtigen. Aber nichtsdestotrotz, hat man wie oft bei Autobiografien von Menschen, die das halt irgendwie so schwer gehabt haben und viele Hürden überspringen haben müssen, das Gefühl, so, jetzt schreibe ich die Biografie und schließe dieses alte Leben damit ab. Aber vielleicht ist es auch das gerade der Grund, warum er dann gestorben ist. Das ist ja vielleicht auch öfters mal dann so, dass man sagt, okay, man glaubt, jemand hat seine Dämonen besiegt oder von mir aus auch seinen Krebs besiegt oder so. Und jetzt geht's ihm wieder gut. Und genau dann sterben die Leute. Vielleicht hat das auch was damit zum tun.
So lässt es auf.
Psychisch.
Aufblühen.
Genau. Ja, genau. Vielleicht ist das, hört man ja immer wieder. genau.
Ja.
Gerade jetzt war es ihm so gut gegangen. Ne?
Mhm.
Genau. Okay.
Genau in diesem Tonfall, hört man so.
Aber ich möchte es auch mit einer interessanten und mit einem interessanten Mehrwert, ja, möchte ich diesen Podcast, möchte ich euch die letzten Worte in eure Öhrchen flüstern. Ja. Falls das für dich okay ist, Christian, du kannst noch gerne noch 10, 15 Minuten weiterreden. Aber ich habe jetzt Folgendes entdeckt. Ich wollte nämlich ganz gern dir, lieber Christian, einmal von sms.at SMS schreiben.
Gibt's das noch?
Dann habe ich aufgerufen, sms.at.
Ja.
Und da steht sms.at Bussi Baba. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Hm? Also, es war sehr schön, schreibt.
Ich kann mich erinnern. Aber da hat man einfach vom Computer aus SMS verschicken können, gratis, oder? Das war sms.at, oder?
Ja. War das cool? Könnt ihr euch noch erinnern? Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr euch nur an sms.at erinnern könnt.
Hey, das ist nostalgisch. Hast du das oft genutzt?
Ich habe das schon oft genutzt, ja. Ja, durchaus. Es schaut irgendwie echt, das ist wirklich nostalgisch, oder? An solche Sachen denkst irgendwie nicht und es ist irgendwie schon spannend, dass das heute die Generation aktuell überhaupt nimmer erlebt. So die Anfangszeiten vom Internet oder sonst irgendwas. Und kann man sich einmal
zurückerinnern. Ja, dafür werden die erleben jetzt dafür die Anfangszeit mit, wie sich das Internet wieder verändert durch die KI.
Ja, weil, das schon.
Wenn das so, also wie Internet in 10 Jahren, also in 5 Jahren schaut anders aus als jetzt.
Da hast du schon recht.
Und das erleben die mit. Die haben was anderes und wir dürfen beides miterleben.
Beides miterleben. Und deswegen fühlt euch gegruschelt, falls ihr auf StudiVZ seid.
Gegruschelt?
Oder angestupst. Bin übrigens jetzt schon mal angestupst worden wieder.
Ja, von wem?
Vom Lukas Schießler, unserem ehemaligen Schüler. Und möchte dich recht herzlich grüßen, falls du uns hörst, lieber Lukas. Ich stupse dich zurück. Ja. Genau.
Ich glaube, ich stupse dich jetzt da live.
Man kann auf jeden Fall stupsen. Ich habe dann auch, ich habe einmal in Dennis und in Nico habe ich gestupst, weil sie in einer Sendung auch mal drüber geredet haben. Und dann habe ich einen zurückgeschrieben, ich bin tatsächlich einmal gestupst worden jetzt vor kurzem, eben vom Lukas und das hat mir irgendwie getaugt. Ja. Also tauscht gute Energie aus, Finger weg von Drogen.
Ich kann die, wie
stupst man? Bewusst, falls trinken wollt und Herz auf zum Rauchen, das ist der größte Scheiß.
Wie stupst man?
Und stupst zu uns. Ich werde das dann, ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, ich tue immer nur zurückstupsen. Eure Hausübung bis in 14 Tagen ist herauszufinden, wie man stupst und dass ihr in Christian, wenn ihr mit ihm befreundet seid, einmal anstupst oder an mir. Bussi, Papa, es ist Zeit, sich zu verabschieden.
Tschüss. We'll be right back.